So, jetzt aber. Herzlich willkommen in der Ekklesia-Gemeinde Göttingen. Ich meine, ich könnte auch die ganze Zeit schreien, aber es ist deutlich entspannter, wenn ich so ein Mikrofon zur Verfügung habe. Was für ein herrlicher Tag und wie schön ist es, dass wir auch wieder, wenn auch mit Maske, singen dürfen, oder? Ich habe das so vermisst und das ist einfach herrlich, wenn man mitsingen kann. Zuhören ist auch schön, aber mitsingen, selber Gott loben, ihn anbeten, das ist einfach herrlich. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Mein Name ist Marc, ich bin der besagte Vikar, bei dem ihr euch gerne melden dürft, wenn ihr sagt, hey, ich möchte meinen persönlichen nächsten Schritt gehen, ich möchte mich taufen lassen. Wir wollen online ein Taufeseminar durchführen, wir wollen darüber sprechen, hey, was bedeutet Taufe eigentlich von der Bibel her? Und was bedeutet Taufe nicht von der Bibel her? Und dann wollen wir gerne im Sommer eine Taufe feiern mit euch gemeinsam. Ihr seid herzlich eingeladen, sprecht mich an, sprecht Leute an, die ihr kennt, besorgt euch meine Nummer, was auch immer, ihr seid herzlich eingeladen. Aktuell befinden wir uns in einer Predigtserie namens Apostelgeschichte. Wir möchten einige Ereignisse aus diesem biblischen Buch näher betrachten, um Gott näher kennenzulernen, seine Absichten mit uns besser kennenzulernen. Und vergangene Woche sprach ich über ein unglaubliches Heilungswunder, das Gott durch Petrus an einem gelähmten Mann getan hatte. Mann, das ist der Wahnsinn, ein Mann, der noch nie gehen konnte. Petrus geht zu ihm hin und sagt, im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Und der Mann steht tatsächlich auf und geht, bewegt seine Füße. Noch nie im Leben hat er einen Schritt getan, aber da schon. Ein Wunder ist geschehen, etwas Unglaubliches. Und heute spreche ich über eine zutiefst nachvollziehbare und menschliche Reaktion auf gewisse Umstände. Das ist gar nicht so wunderbar wie diese Heilung in der Predigt vergangene Woche. Wisst ihr, meine Frau Kathi guckt zurzeit eine amerikanische Serie, in der es darum geht, dass ein Paar ein Budget gesagt bekommt und für andere Paare Häuser findet. Um diese dann aufwendig zu renovieren, restaurieren, wieder so richtig in Schuss zu bringen, total hübsch einzurichten, zu dekorieren und dann einzugsfertig an das andere Paar abzugeben. Ja, die suchen sich ein Haus aus und sind dann erstmal weg und ihr Haus wird umgebaut und Wände werden versetzt und das wird total hübsch gemacht. Und am Ende gibt es immer diesen Moment, wenn das Haus gezeigt wird. Tada, da ist es. Es wurde hübsch gemacht, es ist überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Und seitdem sie diese Serie guckt, will sie auch ständig irgendetwas in unserer Wohnung verändern. Ja, also ich glaube, das ist so, ne? wenn man das guckt, man kommt auf Ideen, man wird inspiriert und so weiter. Ja? Und ich dachte mir, um den anderen Ehemännern hier den Umgestaltungsdrang ihrer Frauen zu ersparen, verrate ich auch nicht, wie die Serie heißt. Ja? Also keine Sorge, nein, es ist wirklich, wirklich nur ein Spaß. Ja? Ich habe eine absolut tolle Frau und Einrichtung ist total ihr Ding, da vertraue ich ihr blind. Das ist auch gut so, dass nicht ich das mache bei uns zu Hause. Das sieht total hübsch aus, sie hat tolle Ideen, kreative Ideen. Und wenn ihr die Serie auch gucken möchtet, dann sprecht doch Kathi einfach mal an. Ja? Die kann euch das bestimmt sagen. Worauf will ich hinaus? Okay? In dieser Serie läuft alles so unglaublich harmonisch und beinahe vollkommen problemlos ab. Dieses Ehepaar, das sich darum kümmert, dass die Häuser wieder schick gemacht werden, hübsch gemacht werden, dieses Ehepaar arbeitet sehr viel. Und es arbeitet auch sehr viel gemeinsam. Sie haben viel Arbeit zu tun. Dazu haben sie 5 Kinder und einen großen Hof, um den es sich zu kümmern gilt, mit einigen Tieren, okay? Um die man sich ebenfalls kümmern muss. Man könnte sich beim Ansehen dieser Serie so denken, Mensch, was sind das für Superhelden? Ey, was kriegen die alles unter einen Hut? Die Erziehung von 5 Kindern, ihren Beruf und dann arbeiten sie so eng zusammen, ja, also es scheint wenig Abstand irgendwie zu geben. Sie haben einen wirklich riesigen Hof, auch für amerikanische Verhältnisse. Schafe, Tiere, was auch immer. Wahnsinn, wie schaffen die das alles? Das müssen echt Superhelden sein. Irgendwie Probleme kennen die nicht so wirklich. Es scheint, als sei alles so harmonisch und das läuft einfach bei denen. Es geht einfach nur bergauf irgendwie. Und diese einseitige Darstellung kann so den Eindruck erwecken, ja, oh Mann, bei denen flutscht es und funktioniert es nur. Aber ist das in unserem Leben auch so? Oder ist das im Leben generell so? Ich muss aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es im Leben nicht immer einfach ist. Und wenn du dem zustimmen kannst, dann nick doch mal ganz kurz, damit ich hier vorne weiß, okay, ich bin nicht alleine, ja? Vielleicht seid ihr alles so eine Superhelden, nur ich hier vorne nicht, ja? Aber ich glaube, das ist so, im Leben ist nicht immer alles leicht. Nicht alles fällt uns zu, für vieles müssen wir arbeiten, für vieles müssen wir Einsatz bringen, für vieles müssen wir uns ins Zeug legen und auch durch schwere Zeiten hindurchgehen. Probleme, Herausforderungen, Zweifel, Ungereimtheiten, Streitereien, Enttäuschungen und so weiter kennen wir, glaube ich, alle aus unserem Leben. Und weißt du was? Genauso auch die ersten Christen in Jerusalem. Und deswegen trägt diese Predigt den Titel, Ingo, könntest du bitte die erste Folie machen? Irgendwie ist die Reihenfolge, glaube ich, durcheinander. Die Predigt heißt Streit in Jerusalem. Streit in Jerusalem. Letzte Woche, wie gesagt, sprach ich über dieses Wunder. Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Gebet und heilen auf dem Weg einen Mann, der Gott lobt und aufspringt und sich bewegen kann. Gott hat Unglaubliches getan. Unglaubliches durch diese zwei Männer, die zu der Gemeinde gehörten. Und ich möchte in Apostelgeschichte 6 ab Vers 1 uns lesen und immer wieder die Gedanken mal teilen, die mir so gekommen sind, zu dieser Geschichte, zu diesem Ereignis, das dort stattfindet. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Soweit der erste Vers. Wir lesen hier von einer tollen, großen und wachsenden Kirche, die Ekklesia in Jerusalem, so habe ich sie bezeichnet. Und dennoch bleiben die typisch menschlichen Probleme nicht aus. Es gibt Ungereimtheiten und bei manchen auch Unzufriedenheit durch das, ja, was dort geschieht. Und diese störenden Umstände konnten nicht stehen gelassen, sondern mussten angesprochen werden. Und es kommt zu einem handfesten Streit, es kommt zu Auseinandersetzungen in dieser jungen Gemeinde. Was aber war das Problem? Ich erinnere an die Geburtsstunde der Gemeinde zu Pfingsten. Zu dieser Zeit feierten die Juden das sogenannte Schawottfest. Das war sozusagen das Erntedankfest. Und dieses Fest war ein Wallfahrtsfest. Bedeutet, viele Juden kamen als Pilger aus ihren Städten und auch aus dem Ausland nach Jerusalem, um dieses Fest gemeinsam zu feiern. Auch von diesen Menschen, die von außerhalb nach Jerusalem gekommen waren, bekehrten sich viele und gehörten zu der Gemeinde in Jerusalem dazu. Nun, die Gemeinde in Jerusalem bestand also aus ganz unterschiedlichen Menschen. Ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Prägungen, aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedliche Sprachen sogar. Sie waren sehr unterschiedlich, sie waren bunt gemischt. Einige waren in Israel zu Hause, vielleicht war auch Jerusalem ihre Heimat, ihr Zuhause, aber andere kamen aus anderen Ländern und sprachen auch, ja, zumeist Griechisch, eine andere Sprache. Die Gemeinde in Jerusalem hatte es sich direkt nach ihrer Entstehung zur Aufgabe gemacht, diejenigen, die wenig hatten, gemeinsam zu versorgen. Sie lebten in einer Art Gütergemeinschaft. Viele gaben etwas oder auch ihren ganzen Besitz in die Gemeinde und deswegen war diese Unterstützung auch möglich gewesen. Bei der Größe der Gemeinde musste so ein soziales Projekt natürlich gut organisiert sein. Wenn viele Menschen etwas geben von ihrem Besitz, von ihrem Hab und Gut und ja, wie wird das verteilt? Wie soll man es verteilen? Wer braucht es überhaupt? Das muss gut organisiert sein, das muss durchdacht sein. Und es brauchte selbstverständlich Menschen, die sich einbrachten und diesen Dienst übernahmen. Nun, den griechischsprachigen Mitgliedern, so haben wir es gelesen, der Gemeinde war aufgefallen, dass ihre Witwen, die zu ihnen gehörten, bei der Verteilung des Essens wohl benachteiligt wurden. Möglicherweise waren hebräisch sprechende Mitglieder der Gemeinde für die Verteilung zuständig und wie das so manchmal so ist, ja, wenn man so seine eigene Clique hat, seine eigenen Leute, irgendwie, dann hat man die manchmal mehr auf dem Schirm als die von außen irgendwie. Und es kam zu Ungerechtigkeit. Die eigenen Witwen hatte man mehr auf dem Schirm als die von außerhalb, sie wurden besser versorgt. Und durch dieses Vorgehen kam etwas in die Gemeinde, das ihr überhaupt nicht gut tat, sondern schadete. Es kam so ein Gift in diese Gemeinde und in der Luther-Übersetzung spricht Luther an dieser Stelle von Murren. Da murrten einige der Leute. Ich dachte, Murren, ja, meine Güte. Was kann das so bedeuten? Und ich habe nachgesehen, ja, was das Wort bedeutet. Und es meint so ein Getuschel, so ein Genörgel, Unmutsäußerungen anderen gegenüber. Hast du schon gehört, wie unsere Witwen behandelt werden? Das soll nun christliche Nächstenliebe sein, oder was? Wir sind in der Gemeinde und sprechen über Liebe, über Christus und so weiter, was er für uns getan hat und so. Liebe deine Nächsten. Und so wird hier mit den Leuten umgegangen, oder was? Wasser predigen und selbst Wein trinken und all solche Dinge, das war so dieses Murren, das kam in die Gemeinde hinein. Und dieses Murren, dieses Genörgel, diese Unmutsäußerung, sie gelangen auch vor die 12 Apostel, die die Leiter der Kirche in Jerusalem waren. Wie reagierten sie auf dieses Problem? Deshalb beriefen die 12 eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Hier ist dieses Problem und die Apostel geben eine sehr interessante Antwort, wie ich finde, oder? Als diejenigen, die ja die Leiter waren der Kirche und die verantwortlich waren. Ich hätte irgendwie erwartet, dass sie was anderes sagen. Ich hätte vielmehr erwartet, dass sie in etwa so reagiert hätten. Wenn wir Nächstenliebe predigen und Gerechtigkeit predigen, dann müssen wir das auch so in unserer Gemeinde unbedingt ausleben. Wir werden jetzt etwas weniger predigen, wir werden etwas weniger beten, wir werden etwas weniger das tun, was wir sonst immer getan haben und wir werden uns jetzt um dieses Problem kümmern. Ja, es muss gerecht zugehen bei der Verteilung. Wir werden das persönlich in die Hand nehmen, wir werden uns darum kümmern, dass es gerecht zugeht und niemand mehr Grund zu meckern hat. Das wäre eigentlich eine Antwort, die ich erwartet hätte. Sie reagieren ganz anders, sie reagieren sogar vollkommen gegenteilig zu dem, was ich gerade sagte. Sie sagen im Grunde, wir können uns um dieses Problem nicht selbst kümmern. Es gibt andere Aufgaben, die speziell für sie deutlich wichtiger waren. Wie, hier ist ein Problem, müsst ihr euch kümmern. Sie sagen, nee, es gibt etwas, das ist wichtiger. Warum? Es hatte mit ihrem Selbstverständnis zu tun. Die Apostel verstanden sich, obwohl sie Apostel waren, nicht als Universalbeamte mit Kompetenzen in allen Zweigen der Gemeindearbeit, sondern ihnen war von Gott her klar, was der Kern ihres Dienstes ist und was er auch bleiben musste unbedingt. Sie wussten, dass das Weitersagen der Botschaft von Jesus Christus absolut notwendig und absolut lebensstiftend ist. Da konnten und wollten sie keine Kompromisse eingehen. Denn die Wahrheit ist doch folgende, ein Ja zu einer Sache bedeutet eigentlich auch immer ein Nein zu einer anderen, oder? Wenn ich mich dazu entscheide, am Freitagabend irgendwie joggen zu gehen, dann kann ich nicht gleichzeitig irgendwas anderes tun. Das Ja zu einer Sache bedeutet Nein zu einer anderen Sache. Und die Apostel sahen dieses Problem. Sie sahen aber auch ihre Aufgabe in der Kirche. Sie wussten, wozu Gott sie da hineingestellt hat. Und sie sagten, hey, nein, wir können uns um dieses Problem nicht kümmern. Denn wenn wir Ja zu diesem Problem sagen, dann müssen wir Kompromisse eingehen in der Aufgabe, die Jesus uns gegeben hat. Sie sagen Nein. Sie sagen Nein zur persönlichen Lösung dieses Problems und andererseits war ihnen vollkommen klar, dass dies als Antwort nicht genügte, um diesem Problem zu begegnen und es unbedingt neben dem verkündigten Wort Gottes auf jeden Fall auch die Tat der Liebe braucht und dass es gerecht zugeht. Und deswegen machen sie folgenden Vorschlag. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Sie sagen, hey, wir können das nicht tun. Es gibt etwas anderes, das wichtig ist für uns zu tun. Sie wollen die Verantwortung für diese spezielle Aufgabe an andere übertragen, um mehr Zeit dafür zu haben, wofür Gott sie in seine Gemeinde gestellt hat. Sie schlagen eine Zahl vor. Sie sagen, 7 Männer. Kriterien werden festgelegt. Ein guter Ruf und erfüllt mit dem Heiligen Geist und voll von Weisheit. Eine interessante Kriterienauswahl, oder? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Warum das? Warum nichts anderes? Okay? Für einen sozialen, karitativen Dienst in der Gemeinde ist es also wichtig, dass ihn Menschen verantworten, die einen guten Ruf vor den anderen haben. Menschen, die man kennt. Menschen, die sich bereits bewährt haben und denen man zutraut, einer solchen Aufgabe gewissenhaft und treu nachzukommen. Und das leuchtet uns doch vollkommen ein, oder? Ich würde doch niemandem irgendwie Geld der Gemeinde, das gespendet wird, zur Verfügung stellen, den ich überhaupt nicht kenne, der ganz neu in dieser Gemeinde ist. Ich kenne die Person nicht, ich weiß nicht, was sie für einen Ruf hat. Aber wenn wir Personen haben, die sich bewährt haben, die treu sind in dem, was sie tun, die wir kennen, dann kann ich guten Gewissens sagen, hey, hier verwalte dieses. Du trägst die Verantwortung, okay? Das leuchtet uns total ein, dass man nach Menschen sucht, die einen guten Ruf haben. Warum aber voll Heiligen Geistes und Weisheit? Es geht doch nur, sage ich mal, um die Verteilung des Essens. Fürs Predigen, na klar, für die Moderation, den Lobpreis, die Seelsorge. Ja, dafür muss man voll Heiligen Geistes und göttlicher Weisheit sein, das ist doch klar. Aber doch nicht unbedingt für so einen praktischen Dienst. Du nimmst das Essen, du gibst das Essen, das kriegt doch jeder hin. Warum diese Kriterien? Das braucht man doch nicht. Oh doch. Dieses Kriterium wurde sehr bewusst gewählt. Ich glaube nicht, das war so, was wollen wir festlegen? Och, voll Heiligen Geist, das schadet nicht, machen wir mal. Ich glaube, das war sehr bewusst. Da haben sich die Apostel was bei gedacht, als sie das vorgeschlagen haben. Dieses Kriterium wurde bewusst gewählt und zeigt mir Folgendes. Jeder Dienst, auch der praktischste und unscheinbarste, ist, wenn er für Gott getan wird, ein geistlicher Dienst. Jeder Dienst in der Gemeinde. Sei es das Toilettenputzen am Samstag, das, was weiß ich, an der Tür stehen und die Leute begrüßen, die Bedienung der Technik, das Musikspielen, das Lobpreismachen, das Predigen in der Seelsorge, all das ist, wenn es für Gott geschieht, es ist ein geistlicher Dienst, weil er zum Aufbau seiner Gemeinde dient. Da gibt es keine Unterscheidung zwischen, wie ich es gerade sagte, dem Toilettenputzen und der Predigt am Sonntag. Ich kann hier predigen wie ein Weltmeister. Wenn hier jemand neu in unsere Gemeinde kommt und unsere Toiletten, ich sag's mal so, sehen aus wie Sau. Ich kann predigen, wie ich will, diese Person wird nicht wiederkommen. Das ist doch bei uns genauso, wenn wir in ein Restaurant gehen. Okay? Oder sei mal ehrlich. Man hat ein tolles Essen und so, aber wenn du dich nicht wohlfühlst in den Räumlichkeiten, dann gibt es noch andere Räumlichkeiten oder andere Restaurants, in die ich gehen kann. Es ist alles wichtig. Und es ist alles geistlich, wenn wir es für Gott tun und für den Bau seiner Kirche. Aber natürlich, obwohl alles geistlich ist, wenn es für Gott geschieht, nicht jeder ist berufen und befähigt, jeden Dienst zu tun. Wir sind unterschiedliche Menschen, unterschiedlich begabt. Aber jeden von uns möchte Gott einsetzen, möchte Gott gebrauchen zum Bau seiner Kirche. Jedem, der Verantwortung in einer Kirche trägt und geistlichen Dienst tut, in diesem Sinne, wie ich es gerade sagte, was auch immer es sein mag, ich will dir Folgendes sagen. Ich glaube, dass das wichtig ist heute Morgen. Du bist keine eierlegende Wollmilchsau. Wer von euch kennt den Begriff? Eierlegende Wollmilchsau. Okay? Meine Güte, was wäre das für ein Tierchen, oder? Das all das abdeckt. Eier legen kann es, Wolle bringt es, Milch gibt es und so weiter. Ich will dir Folgendes sagen, du musst nicht alles können. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann kannst du auch nicht alles. Wenn du von dir selber glaubst, du kannst alles, dann will ich dir sagen, du kannst nicht alles. Okay? Das ist wichtig. Und du musst auch nicht alles können. Da kommt doch eine Entspanntheit rein, oder? Wenn ich weiß, ich habe bestimmte Begabung, ich habe bestimmte Talente, Fähigkeiten, mit denen Gott mich gesegnet hat, seien sie natürlich oder übernatürlich, und das kann ich mit reinbringen. Ich habe etwas zu geben, ich muss aber nicht alles können. Es gibt andere, die das können, was mir schwerfällt. Du darfst dich auf deine gottgegebenen Stärken konzentrieren und dich in deinen Schwächen von anderen ergänzen lassen. Gottes Gemeinde ist auf Ergänzung ausgelegt. Das ist so von Gott gedacht und das ist wunderbar. Wir brauchen einander unbedingt. Da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist auch gut so, weil es von Gott gewollt ist. Ich will das mal so sagen. Und das entspricht ja diesem Vorschlag, den die Apostel hier machen. Sie sagen, unsere Aufgabe ist eine andere. Wir wollen uns Ergänzung holen, damit Leute sich verantwortungsvoll um das kümmern können, was jetzt gerade hier zum Problem geworden ist. Gute Ergänzung ist gute Problemprävention. Da, wo jeder Mensch von sich weiß, was kann ich, wo kann ich das einbringen, wo kann ich mich gebrauchen lassen, da entstehen deutlich weniger Probleme. Da wird präventiv gehandelt. Und weißt du, die Schwächen des einen sind wohl möglich die Stärken eines anderen. Manche Dinge, die ich tue, da quäle ich mich vielleicht ab und gib mein Bestes und es wird nur so mäßig gut. Ein anderer würde das vielleicht anpacken und das wäre seine Leidenschaft. Der würde es lieben, das zu tun, weil es seinen Begabungen, seinen Talenten, seinen Interessen entspricht. So können wir uns unter die Arme greifen. Und ein Vers ist mir so wichtig geworden in diesem Zusammenhang. Er steht in 1. Petrus, das ist der erste Teil des Verses. Da heißt es, Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel, ich habe das in Klammern da hinzugefügt, damit ist die Gemeinde gemeint, die Kirche, einbauen. Lasse dich einbauen. Jeder gerettete Mensch ist gerufen, Mitarbeiter im Reich Gottes zu sein. Niemand wird dazu berufen, bloß Konsument zu sein. Es gibt einen klaren Auftrag, es gibt eine klare Zielsetzung. Und mit der Hilfe des Heiligen Geistes hat jeder Nachfolger Jesu etwas zu geben. Jeder kann dazu beitragen, dass die Kirche Jesu gebaut wird. Wir lesen weiter, wie hat diese Gemeinde auf diesen Vorschlag reagiert, der Apostel. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer. Stephanus, ein Mann voller Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, das erinnert mich an einen italienischen Käse, der Name hat Ähnlichkeit, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der zum jüdischen Glauben übergetreten und jetzt Christ geworden war. Diese sieben wurden von den Aposteln vorgestellt und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Das Händeauflegen ist ein alter biblischer Brauch und soll symbolisieren, dass Segen auf diese sieben Männer übergeht, damit sie ihre neue Funktion innerhalb der Gemeinde gut wahrnehmen können. Dieses Gebet zu Gott und die Bitte um seinen Segen für diese Aufgabe war den Christen wichtig, denn sie wussten, dass es maßgeblich auf Gott ankommt, wie seine Gemeinde gebaut wird. Ja, Gott baut immer durch Menschen. Menschen sind seine Wahl, um seine Kirche zu bauen. Menschen, die nicht perfekt sind. Menschen, die Probleme haben, Menschen, die es oft nicht hinbekommen. Ja? Und dennoch hat sich Gott entschieden, durch Menschen will ich meine Gemeinde bauen. Er gebraucht Menschen, aber er möchte auch seinen Segen dazugeben. Und genau das geschieht, als die Apostel diese sieben Männer nehmen und sagen, hey, wir wollen, dass ihr das tut. Wir wollen euch Gottes Segen zusprechen. Wir wollen euch die Hände auflegen, wir wollen für euch beten, dass ihr es zwar tut, aber mit Gottes Hilfe, unter seiner Führung und dass er euch dabei hilft. In Vers 7 lesen wir dann das Ergebnis dieser Gedanken zur Problembewältigung. Es gab ein Problem, die Leiter reagierten darauf, die Gemeinde war einverstanden und das ist sozusagen das Fazit, was wir gleich lesen. Das ist das Ergebnis, das ist das, was rausgekommen ist. Vers 7. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Boah, am Anfang in Vers 1 lasen wir noch von einem handfesten Streit in Jerusalem, in dieser jungen Gemeinde. Da war ein Problem, da waren Probleme. Und nur ein paar Verse weiter lesen wir davon, von dem, was hier steht. Gottes Botschaft breitete sich aus. Menschen kamen hinzu, kamen an den Glauben an Jesus, wurden gerettet. Dadurch, dass sich die Apostel von anderen Mitgliedern ihrer Gemeinde in diesem praktischen Dienst haben unterstützen lassen. Diese sieben Männer, sie kamen und haben sich als lebendige Steine einbauen lassen, indem sie Verantwortung übernahmen und haben sie unterstützt. Auf diese Weise konnte dieser Konflikt bewältigt werden. Denn wir lesen in der Bibel nichts mehr davon, dass es dann ungerecht zuging. Dass die griechisch sprechenden Mitglieder der Gemeinde immer noch am Murren waren und unzufrieden waren. Nein, das ist weg von diesem Moment. Und im Rückblick hat diese Vorgehensweise ganz neue Kräfte in der Gemeinde freigesetzt. Der Verkündigung des Wortes Gottes stand nichts im Wege und konnte sich immer weiter ausbreiten. Das Ergebnis dieser ungehinderten Verkündigung war, dass immer mehr Menschen gläubig wurden. Und das ist einfach wunderbar. Das ist einfach herrlich zu sehen. Dass diese Gemeinde, diese junge Gemeinde in Jerusalem, obwohl sie Probleme hatte, zwischenmenschliche Konflikte, Streitereien und so weiter, dass sie das Ziel nicht aus den Augen verloren haben. Es geht um Jesus, es geht darum, seine Gemeinde zu bauen. Und wie sehr wir uns auch gerne die Köpfe einschlagen würden, es geht immer noch darum, seine Gemeinde zu bauen. Es ist nicht unsere Gemeinde. Lukas, der ja die Apostelgeschichte geschrieben hat, findet es an dieser Stelle besonders erwähnenswert, dass viele jüdische Priester gläubig wurden. Er sagt es ja hier explizit, ne? Auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Warum musst du das erwähnen? Hätte der Satz auch nicht wegbleiben können? Theoretisch schon, aber er fand es erwähnenswert. Warum ist das etwas Besonderes? Das waren ja die Theologen Israels. Sie waren dauerhaft im religiösen Geschäft unterwegs, so möchte ich es mal sagen. Ihr Glaube war auch ihr Beruf zu ganz, ganz vielen Teilen. Und diese Verzahnung von beidem birgt die Gefahr in sich, dass man betriebsblind oder immun und unempfänglich wird. Und wenn das Wort Gottes bei diesen Menschen das Herz trifft, dann ist das Wunder besonders groß und damit auch erwähnenswert. Selbst Menschen, von denen man es gar nicht so sehr gedacht hätte, die Priester, die ihre Schriften kannten, die an ihre Religion glaubten, die an dem Judentum festhingen, selbst diese Menschen, die nach menschlichen Maßstäben gesehen schwer zu gewinnen waren, selbst die wurden gläubig durch die Verkündigung der Apostel. Und zum Ende dieser Predigt will ich so die Frage stellen, was dürfen wir aus diesen Ereignissen lernen? Egal wie es für andere Menschen nach außen wirkt, ich glaube, Probleme gehören dazu. Unser Leben und auch das Leben in Gemeinde, im Leib Christi, es läuft nicht so ab wie amerikanische Fernsehserien, wie Filme, wie Hollywood, wo alles so harmonisch und wunderbar und herrlich scheint. Nein, das Leben ist oft anders. Es kommt zu Problemen, zu Schwierigkeiten und das ist ganz ehrlich, das ist auch nichts Unnormales. Das gehört dazu. Auch hier in der Ekklesia machen wir nicht immer alles richtig. Wir machen Fehler, die wir im Nachhinein erkennen. Wir treffen Entscheidungen, bei denen es abzuwarten gilt, wie sie sich auf die Kirche auswirken werden. Und ja, nicht alle Probleme, da müssen wir ehrlich sein, kommen immer nur von außen. Manch ein Problem ist hausgemacht. Und jedes Problem birgt eine Gefahr, aber auch eine Chance. Es gibt leider viele Geschichten, in denen Gemeinden aufgrund von Problemen zerbrochen sind. Menschen sind in Streit auseinandergegangen. Gemeinden sind kaputt gegangen. Das schmerzt mein Herz, wenn ich von so etwas höre. Das ist die Gefahr. Aber, und wie wir das in dieser Geschichte gesehen haben, in der Apostelgeschichte, es birgt auch eine Chance. Jedes Problem birgt die Chance, dass man an einem Punkt, an einer Stelle in der Kirche etwas verbessern kann. Dass man Menschen findet, die sich einsetzen lassen, die Dienste übernehmen, die das mittragen, was dort geschieht. Und wenn eine Mauer stabiler wird, keine Lücken hat, dann wird sie tragen. Dann kannst du sie belasten. Und wenn das geschieht, dann glaube ich, geschieht Bau der Gemeinde Jesu. Dann ist das Wort, das verkündigt wird, dann ist das wirksam und Menschen kommen zum Glauben an ihn. Dann erfüllt Gemeinde den Zweck, für den sie eigentlich in dieser Welt ist. Dass Menschen Jesus begegnen, Freiheit erleben, ihr Potenzial entdecken und einen Unterschied machen. Wo wir nicht bereit sind, aufzugeben und uns die Köpfe einzuschlagen, sondern sagen, wir schauen auf das Ziel, wir schauen auf das, wofür es uns eigentlich gibt. Hier in Göttingen, an jedem Ort, wo Gemeinde Jesu ist, da steckt so ein unglaubliches Potenzial drin, eine Chance. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Ob jeder seinen Platz erkennt, sich als lebendiger Stein in die Kirche Jesu einfügt und wir alle unter der Führung von Gott durch seinen Heiligen Geist stehen. Mit Gottes Hilfe können Probleme überwunden werden. Und anhand dieser Bibelstelle habe ich mal 3 Wünsche für die Ekklesia Göttingen abgeleitet. Und ich hoffe, ihr könnt sie mittragen, ihr nehmt sie mit in euer Gebet und wir alle arbeiten daran, dass das umgesetzt wird. Ich wünsche mir für unsere Kirche, dass wir alle mit ebenso viel Weisheit reagieren können wie die Apostel, wenn es zu Problemen kommt. Ich wünsche mir, dass wir die Kernaufgabe der Kirche Jesu auch im Streitfall niemals aus dem Blick verlieren, damit durch die Verkündigung des Wortes Gottes Menschen gerettet werden. Und ich wünsche mir, dass jeder seinen Platz einnimmt, damit Ergänzung geschieht und wir in großer Einheit und der Kraft der Gemeinschaft Großes für Gott in Göttingen erreichen können.